Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Mein Name ist Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass ich Sie heute begleiten darf durch diese Sendung in der Reihe Spiritualität. Auch die Hörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Grüß Gott Ihnen allen. Die Kirche in Deutschland, besonders die Kirche im Erzbistum München und Freising, gedenkt heute eines Seligen, der in den letzten Jahrzehnten eine große Verehrung erfahren hat und von vielen Gläubigen als ein Fürsprecher in den verschiedensten Nöten angerufen wird. Der selige Pater Rupert Mayer gilt als einer der mutigsten Priester unter den Widerstandskämpfern im Dritten Reich. In den Notzeiten der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts war der Jesuit den Menschen ein Apostel der Nächstenliebe und ein engagierter Seelsorger. Nach seinem Tod am Allerheiligentag 1945 dauerte es nicht lange, bis sein Grab für viele Menschen zur Stätte des Gebets um Fürbitte und zur Stätte der Verehrung wurde. Am 3. Mai 1987 schließlich sprach Papst Johannes Paul II. Den Jesuitenpater selig. In dieser Sendung wollen wir uns dem Seligen ein wenig annähern, ihn besser kennenlernen und uns sein vielfaches Zeugnis des Glaubens und der Liebe vergegenwärtigen. Dazu ist zu uns ins Studio gekommen der Vizepostulator im Heiligsprechungsprozess für Pater Rupert Mayer. Er ist Jesuit wie Pater Mayer und heißt Pater Peter Linster. Er ist Seelsorger in der Münchner Bürgersaalkirche. Heute ist er bei uns im Studio in München. Grüß Gott, Pater Linster.
Grüße Gott, Herr Schwab.
Pater Linster, Sie sind 1969 in den Jesuitenorden eingetreten. Ihre Priesterweihe war 1976. Nach Ihren Studien waren Sie 3 Jahre lang Missionar in Indonesien. In Hof waren Sie 6 Jahre lang Kaplan. Auch dort haben die Jesuiten eine Niederlassung. Sodann waren Sie zum Studium in den USA, bevor Sie zunächst als Schulseelsorger zum Jesuitenkolleg nach St. Blasien kamen. 1987 war das. Dort waren Sie schließlich dann als Pfarrer bis 2004. Und seit 2005 jetzt sind Sie der Präses der Marianischen Männerkongregation in München und Vizepostulator in der Causa Pater Rupert Mayer. 2005 war das also, als Sie zur Bürgersaalkirche kamen, in die Kirche, in der Pater Rupert Mayer sein Grab hat. Wie sind Sie denn dann der Vizepostulator für seine Heiligsprechung geworden, Pater Linster?
Im März 2004 bat mich der damalige Provinzial Pater Bernd Franke für die neue Aufgabe in München im Bürgersaal und zugleich Mitarbeit in St. Michael, in der Kirche, wo ich auch seinerzeit 76 zum Priester geweiht wurde. Gerne nahm ich dieses Angebot an. Und nachdem ich vorgesehen war, als Vizepostulator und Präses für die Männerkongregation zu arbeiten, erhielt ich im Mai 2005 durch Pater Provinzial Stefan Dartmann von Pater Paolo Molinari die Ernennung zum Vizepostulator für die Heiligsprechung Pater Rupert Mayers.
Hatten Sie sich bis dahin schon intensiv mit Pater Rupert Mayer, seinem Leben, beschäftigt?
Ich war einst gebeten worden, in Rottweil anlässlich der Einweihung eines Schulzentrums einen Vortrag über Pater Rupert Mayer zu halten. Das war das erste Mal, dass ich mich mit ihm intensiv auseinandergesetzt habe.
Und wie sind Sie danach dann mit dem Lebenszeugnis des heute Seligen in Berührung gekommen?
Gerne erinnere ich mich an den 3. Mai 1987. Ich war zu der Zeit in den USA, war aber für kurzen Aufenthalt in München und war bei der Seligsprechung im Olympiastadion zugegen und habe mir nie gedacht, damals, heute bin ich selbst Präses der Männerkongregation und, was noch intensiver ist für mich, sogar in seiner Causa damit beschäftigt, dass ich als Vizepostulator hier vor Ort in München das tun soll, was meine Vorgänger Pater Körbling, Pater Sieben getan haben. Vizepostulator heißt, all die Gebetserhörungen und die vielen Anrufe entgegenzunehmen und den Menschen auf ihre Bitten hin zu antworten und vor allen Dingen auch für Sie im Sinne Pater Robert Meyers zu beten und ihn selbst immer wieder anzuflehen, sei du es, der vor Jesus Christus für diese Menschen, für sie eintritt.
Und das Amt des Vizepostulators bedeutet eine gewisse Funktion im Prozess der Heiligsprechung. Sie leiten also Wunder oder Gebetserhörungen, die hier bekannt geworden sind, nach Rom weiter. Stimmt das?
Was wir brauchen, ist kurz und präzis gesagt ein Wunder. All das ist bereits in der Seligsprechung bestens erarbeitet und durchforstet worden, dass er ein tugendhaftes Leben geführt hat. Und für die Heiligsprechung ist nach wie vor ein Wunder nötig. Der jetzige Papst Benedikt XVI. Hat, als er damals Kardinal in München war, in einem Gespräch mit unserem Provinzialpater Klein zu verstehen gegeben, für die Selig- und Heiligsprechung brauchen wir heute eigentlich neue Indizien, neue Kriterien. Nun ist der Papst, vielleicht tut sich da was, es wäre schön. Aber wir beten inständig, dass Pater Rupert Meyer, so wie es Johannes Paul II. Einst formulierte, er ist ein Heiliger, auch heilig gesprochen werden kann.
Also bevor wir jetzt weiter in die Zukunft schauen, ob Pater Rupert Meyer vielleicht heilig gesprochen wird, wollen wir zunächst mal zurückschauen auf sein Leben. Sie hören die Sendereihe Spiritualität hier bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast ist Pater Peter Linster. Er ist Jesuit und Seelsorger in der Bürgersaalkirche in München, dort wo sich das Grab des seligen Pater Rupert Meyer befindet. Wer war Pater Rupert Meyer und was bedeutet er für uns? Darüber spricht jetzt Pater Peter Linster. Bitte schön.
Am 23. Januar 1876 in Stuttgart in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren, studierte er nach dem Abitur Theologie in Fribourg in der Schweiz, München und Tübingen. Er wurde dann zur Freude der großen Familie Meyer am 2. Mai 1899 von Bischof Wilhelm von Kepler in der Domkirche zum heiligen Martin in Rottenburg zum Priester geweiht. Am 4. Mai 1899 feierte er Primiz in St. Eberhard in Stuttgart, die erste heilige Messe also in der Kirche, in der er als junger Ministrant gewesen war. Aus der Primizpredigt von Dr. Richard Wahl am 4. Mai 1899 sind die folgenden Sätze überliefert. Mögen Sie am Ende Ihres Lebens sagen können, durch meine Schuld ist niemand verloren gegangen. Ich habe mich der Armen und Verlassenen mit besonderer Liebe angenommen. Ich habe die Kinder, die Lieblinge Gottes in der Schule und in der Kirche stets mit Gewissenhaftigkeit unterrichtet. Ich habe zu den Kranken meine Schritte gelenkt, so oft ich konnte. Es war mir dabei kein Weg zu weit und keine Stunde zu unbequem bei Tag und bei Nacht. Ich habe die Gnaden ausgespendet, die mir anvertraut waren. Ich habe nie gebunden, wo ich lossprechen durfte. Ich habe nie losgesprochen, wo ich binden sollte. Ich habe nie geschwiegen, wo ich reden sollte. Ich habe nie geredet, wo ich schweigen sollte. Menschenfurcht war nie von Einfluss auf mein Tun und Lassen. Mein ganzes Streben ging dahin zu tun, wozu ich von Gott gesandt worden bin. Diese Worte sind geradezu prophetisch für das Leben des jungen Priesters Rupert Meyer gewesen. Verheißung, Ermutigung, Verpflichtung. Und ebenso treffen die Worte vom Propheten Jeremia zu. So spricht der Herr, der Allmächtige: Geh nur, wohin ich dich sende, verkünde, was ich dich heiße, fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin ja mit dir, dich zu behüten. Obwohl sich die Benediktiner in Beuron nicht ganz unberechtigte Hoffnungen gemacht hatten, trat er aber am 1. Oktober 1900 in den Jesuitenorden ein. Nach weiteren philosophischen theologischen Studien in Falkenburg, Holland, wurde Pater Meyer Assistent des Novizenmeisters, absolvierte ein geistliches Jahr, das dritte Ausbildungsjahr Tertiat genannt, und war von 1906 bis 1911 in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und in der Schweiz als Volksmissionar eingesetzt. Im Jahre 1912 wurde er von seinem Provinzial nach München geschickt. Der Erzbischof Kardinal Franz Bettinger, hatte vom Orden einen Seelsorger für die katholischen Zuwanderer erbeten. Sie litten unter Armut und Arbeitslosigkeit. Pater Meyer kümmerte sich vor allem um die Familien, suchte bei Hausbesuchen das persönliche Gespräch und formierte Seelsorgeteams. Damit betrat er pastorales Neuland. Den Ausdruck City-Seelsorge gab es damals noch nicht. 1914 beteiligte er sich an der Gründung der Schwestern von der Heiligen Familie, deren Spiritual er bis zu seinem Lebensende war. Der erste katholische Geistliche mit dem Eisernen Kreuz. Für Pater Meyer war zu Beginn des Ersten Weltkrieges klar, sich als Freiwilliger, eben als Feldgeistlicher zu melden. Für seine Unerschrockenheit erhielt er mehrere Auszeichnungen, darunter das Eiserne Kreuz erster Klasse als erster katholischer Geistlicher der ganzen Armee. Doch am 30. Dezember 1916 wurde er in den Karpaten schwer verwundet, als er sich über seinen einen verletzten Soldaten beugte. Am selben Tag musste ihm der linke Unterschenkel amputiert werden. Wenige Wochen später folgte eine zweite Amputation. Pater Meyer, Großstadt- und Männerseelsorger. Am 28. November 1921 wurde er von Kardinal Michael Faulhaber zum Präses der Marianischen Männerkongregation ernannt und nach der Rückkehr der Jesuiten nach St. Michael an diese traditionsreiche Innenstadtkirche versetzt. Zu seinen Pioniertaten gehörte 1925 die Einführung der sonntäglichen Bahnhofsgottesdienste für Wanderer und Ausflügler sowie für Post- und Bahnbedienstete. Das Angebot entsprach dem Bedarf und man mag sich heute darüber wundern. 3.20 Uhr, 4.05 Uhr, 4.45 Uhr, 5.20 Uhr, 5.55 Uhr, 6.35 Uhr. Als Kongregationspräses besuchte er täglich verschiedene Pfarreien Münchens. Die Sodalen, die aktiven Mitglieder der Männerkongregation, wuchsen im Lauf der Zeit von 2500 auf über 8000 Mitglieder an. Mit seiner erfinderischen Caritasarbeit, Brotgutscheine, Kohlelieferungen, Arbeitsvermittlung, erreichte Pater Meyer viele Notleidende. Er brachte es auf 70 Predigten pro Monat und saß samstags, für einen Kriegsinvaliden sicher kein Honiglecken, stundenlang im Beichtstuhl. Im Visier der Nationalsozialisten. Anfang der 20er Jahre war München ein Schmelztiegel für gescheiterte Existenzen. Politische Wirrköpfe jeglicher Couleur und Monarchisten, die mit der Weimarer Republik nichts anfangen konnten. Die galoppierende Inflation hatte ein neues Proletariat geschaffen. Politik wurde im Bildungskreis der Traditionsgaststätten gemacht. Bei einer Propagandaveranstaltung der Hakenkreuzler im Münchner Bürgerbräukeller geriet Pater Meyer 1923 erstmals an die späteren Machthaber. Sie erwarteten sich von dem populären Prediger und hochdekorierten Kriegsveteranen einen Fürsprecher. Es kam zu tumultartigen Szenen, als der Jesuit dezidiert feststellte: Sie haben zu früh applaudiert, denn ich werde Ihnen nun klar sagen, dass ein deutscher Katholik niemals Nationalsozialist sein kann. Und er setzte nach: Grundfalsch ist, dass das Evangelium nur für die Germanen da ist. Am 9. November 1923 erlebte er am Rande den misslungenen Hitlerputsch. Ein bekanntes Detail. Zu seinem silbernen Priesterjubiläum erhielt er, längst eine der volkstümlichsten Priestergestalten, von Adolf Hitler ein Glückwunschschreiben. Doch von Anfang an war Pater Meyers Direktheit den Nazis ein Dorn im Auge. 1934 langt erstmals eine Beschwerde über ihn bei Hitler ein. In seinen systemkritischen Predigten wandte er sich gegen antikatholische Hetzkampagnen und bekämpfte die NS-Kirchenpolitik. Seine Predigten waren von Polizei und Gestapo mitgeschrieben. Wer bei ihm seelsorglichen Rat suchte, wurde von Spitzeln überwacht. Nachdem er im Mai 1936 verwarnt worden war, wurde er im Frühjahr 1937 mit einem Redeverbot für das gesamte Reichsgebiet belegt. Pater Meyer dreimal verhaftet. Wegen Kanzelmissbrauch und Verstoß gegen das Heimtückegesetz wurde er Anfang 1937 zum ersten Mal verhaftet. Ein Sondergericht verurteilte ihn zu 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung, abzüglich der 6 Wochen Untersuchungshaft. Kardinal Michael Faulhaber, der Papst Pius XI. Bei der Enzyklika mit brennender Sorge, am 14. März 1937 erschienen, die Feder geführt hatte, sprach in einer berühmten Predigt Flammenzeichen rauchen vom Beginn eines neuen Abschnitts des Kulturkampfes. Sogar Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., intervenierte mit einer Protestnote an den deutschen Botschafter in Rom. Kurz darauf predigte Pater Meyer, vom Gauleiter provoziert, der Mensch müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dafür wurde er am 5. Januar 1938 zum zweiten Mal verhaftet und in Landsberg am Lech eingeliefert, kam aber Anfang Mai aufgrund der Österreich-Amnestie frei. Wie erging es ihm im Gefängnis? Lassen wir ihn, Pater Meyer, selbst zu Wort kommen. So hören wir aus seinen Briefen und Erinnerungen. Als die Gefängnistür eingeschnappt war und ich allein in dem Raum war, kamen mir die Tränen in die Augen, und zwar waren es Tränen der Freude, dass ich gewürdigt wurde, um meines Berufes willen eingesperrt zu werden und einer ganz ungewissen Zukunft entgegenzugehen. Ich war nun ganz glücklich, weil ich um des Glaubens willen eingesperrt war. Die Domglocken hörte man wunderbar herübertönen. Ich freute mich immer auf den Angelus. Was mich zutiefst ergriffen hatte, war die innere Freude, die mich während der Gefangenschaft erfüllte. Dass der liebe Gott gegen uns Menschen gütig ist, das habe ich schon immer gewusst und darüber öfter gesprochen. Aber dass er so gut ist, wie er sich gegen mich gezeigt hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Mir war so wohl zumute, dass ich mich einmal dabei ertappte, wie ich in meiner Gefängniszelle zu pfeifen anfing, was gegen meine sonstige Gewohnheit verstößt. Ja, einmal bemerkte ich, dass ich mich anschickte, ein lustiges Lied zu intonieren. Auch das fiel mir sonst nie im Traum ein. Kurz und gut, ich fühlte mich in meinem Leben noch nie so glücklich, denn der liebe Gott ist ja überall. Das ist die Hauptsache. Der größte Segen ist für den Menschen Gebet und Arbeit. Ich bin von allen und allem abgeschlossen und höre nichts mehr von der Welt. Das ist gut so. Denn ich kann ja doch nicht helfen und nichts ändern. Ich suche zu beten und zu opfern. Mehr verlangt jetzt Gott nicht von mir, sonst hätte er es anders gefügt. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass ich meinen Rosenkranz notwendig gebrauche. Man hat ihn mir nicht gegeben. Nachdem ich einige Mal ergebnislos um Überlassung meines Rosenkranzes nachgesucht hatte, schrieb ich nun noch einmal an den Oberführer. Nachdem mir durch den Reichsführer selbst die tägliche Darbringung des heiligen Opfers gestattet worden sei, könne es für ihn nicht mehr sehr schwierig sein, mir den Rosenkranz zu überlassen. Daraufhin habe ich den Rosenkranz erhalten. Auf die geistlichen Übungen verwende ich wohl so viel Zeit wie seinerzeit im Noviziat. Geistliche Übungen sind die Exerzitien. So geht es Tag für Tag still und einsam voran, bis der Herr ruft. Das Religiöse ist ja das Einzige, was noch bleibt. Gebet bleibt die einzige, aber auch die beste Hilfe. Ich bin jetzt so arm wie eine Kirchenmaus. Das ist schön. Das tut mir überaus gut. Mir ist es so wohl, dass man mir meine Ruhe lässt. Ich könnte ruhig so absegeln ins bessere Jenseits, wie ich jetzt bin. Manchem würde ich dadurch Leid bereiten, aber auch das wäre nur vorübergehend. Einmal kommt es ja doch. Ob 5 oder 10 Jahre früher, ist völlig Nebensache. Übrigens habe ich mit dem Leben abgeschlossen. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich aus dem Gefängnis nie mehr herauskäme. Ich betrachte meine Lebensaufgabe jetzt als erfüllt. Das eine kann ich ruhig sagen. Langweilig war mein Leben nicht. Ich glaube, dass vieles unglaublich scheint, was ich erlebt habe. Wenn nur der liebe Gott halbwegs mit mir zufrieden ist, dann ist ja alles gut. Ich suche jeden Gedanken an Vergangenheit und Zukunft auszuschlagen und mich vollständig auf mein Tagewerk zu konzentrieren. Dann habe ich meine Ruhe. So geht ein Tag nach dem anderen vorbei, unglaublich schnell. So hoffe ich, bereit zu sein, wenn der Herr ruft. Das eine Gute haben die Verhältnisse jedenfalls mit sich gebracht. Dass ich dem lieben Gott in den letzten stillen Wochen innerlich um ein gutes Stück näher gekommen zu sein glaube und dass ich in demselben Ausmaß von allen irdischen Dingen selig abgerückt bin. Ich kann Gott, dem Herrn, dafür nicht dankbar genug sein. Und so mache ich mir um meine Zukunft nicht die geringste Sorge. Ich lege alles in Gottes Hand. Nur Beten und Opfern hilft. Das ist unsere Waffe, mit der wir den Sieg für das Reich Gottes erringen. Nun, die dritte Verhaftung erfolgte am 3. November 1939 wegen Verdachts konspirativer Kontakte zur Widerstandsgruppe Monarchistische Bewegung. Kurz vor Weihnachten wurde Pater Rupert Mayer nach Berlin überstellt und auf Anordnung des Reichsführers SS Himmler ins KZ Sachsenhausen-Oranienburg gesteckt. Die Monate der Isolierhaft bewirkten eine rapide Verschlechterung seines Gesundheitszustandes. Er magerte auf 50 Kilo ab. Weil die Nazis befürchteten, einen Märtyrer zu schaffen, wurde Mayer in einer mit dem Münchner Ordinariat ausverhandelten Nacht- und Nebelaktion von der Gestapo ins Benediktinerkloster Ettal in Oberbayern gebracht. Von August 1940 bis zum Kriegsende 1945 lebte er hier unter Hausarrest. Konfinierung. Für den Seelsorger war der goldene Käfig das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Seitdem bin ich lebend ein Toter. Ja, dieser Tod ist für mich, der ich noch voll Leben bin, viel schlimmer als der wirkliche Tod, auf den ich schon so oft gefasst war. Unmittelbar nach dem Einmarsch der 7. US-Armee in Ettal kehrt Pater Mayer am 11. Mai 1945 nach St. Michael zurück, das in Trümmern lag. Ende Mai hielt er die erste große Predigt und rief dabei zum Frieden auf. Mit Eifer stützte er sich wieder in seine Arbeit. 2 kleinere Schlaganfälle im Juli und September zeigten ihm seine Grenzen auf. Anfang Oktober trat er als Präses der Männerkongregation zurück. An Allerheiligen schließlich fand sein Leben ein Ende. München hatte seinen 15. Nothelfer verloren. Dazu einen Bericht von seinem Freund und Mitbruder Pater Paul Risterer. Eigentlich hätte Pater Paul Ristra an jenem 1. November 1945 die Heilige Messe um 8 Uhr halten sollen. Und Pater Meier die um 10:30. Aber Pater Meier bat, Pater Ristra zu tauschen, weil er für den Mittag in Weilheim noch einen Vortrag zugesagt hatte, erinnert sich sein Mitbruder. Während Pater Meier dann in der Kreuzkapelle der großteils zerstörten Michaelskirche den Gottesdienst feierte, saß Pater Ristra vom Altar aus gesehen hinten rechts im Beistuhl. Das ist auch heute so. Nach dem Evangelium, die Seligpreisungen der Bergpredigt, habe Pater Meier bedächtig angefangen zu predigen. Selig die Armen. Wer sind die Armen? Die Kranken, die Heimatlosen, die Gefangenen, die elternlosen Kinder. Ein paar Sätze später habe er auf einmal nur noch stammeln können. Der Herr, der Herr, der Herr. Eine Frau sei aufgesprungen und habe besorgt gerufen, Pater Meier. Pater Ristra, der damals auch Minister der St. Michaelskommunität war und sein Zimmer im Erdgeschoss neben dem von Pater Meier hatte, weiß noch jede Einzelheit. Ich bin aus dem Beistuhl raus und nach vorne gelaufen. Pater Meier stand aufrecht da und bewegte den Mund, ohne einen Ton sagen zu können. Zusammen mit 3 anderen Mitbrüdern habe man den von einem Schlaganfall getroffenen Pater erst zu dessen Zimmer getragen und weil dort abgesperrt war, zu mir ins Zimmer gebracht und auf mein Bett gelegt. Die Ärztin Bertha Hoffmann war auch anwesend. Sie kümmerte sich um den Bewusstlosen, der kurze Zeit darauf nach mehreren Telefonaten ins Krankenhaus Josephinum in der Schönfeldstraße gebracht wurde, wo er um 11.10 Uhr an Herzversagen starb. Gegen 15.30 Uhr brachte man dann Pater Meier im Sarg zurück und bat ihn, in einem Raum über der Kreuzkapelle, dem Oratorium, auf. Am 4. November fand die Beerdigung auf dem Ordensfriedhof der Jesuiten in Pullach statt. Am Abend fragte mich unser Superior, Pater Dold, ob wir heute einen Heiligen beerdigt hätten, erzählt Pater Ristra. Ich glaube nicht, habe er geantwortet, weil Pater Meier war so normal. Erst als 3 Jahre später Pater Rupert Meier von Pullach in die Bürgersaalkirche überführt wurde und 300.000 Menschen die Straßen säumten, war auch Pater Ristra klar, dass dieser Mann, dem er später zusammen mit Pater Anton Körpling eine Biografie gewidmet hat, ein Heiliger ist. Was nicht in dem Buch steht, als der Sarg in die Unterkirche des Bürgersaals der damaligen Notkirche St. Michael getragen werden sollte, fiel plötzlich das elektrische Licht aus. Pater Ristra nahm eine Kerze in die Hand und leuchtete seinem alten Zimmernachbarn heim. Und diese Ehre war nicht die letzte, die er Pater Meier erwies, für den er nach eigenen Worten alles tun würde. Er ist mein Freund, verrät er und fügt nach einer kleinen Weile hinzu, und ich bin sein Freund. Ohne ein letztes Wort sagen zu können, blieb er minutenlang aufrecht stehen, gehalten von seiner Oberschenkelprothese, bis ihn Mitbrüder aus der Kirche trugen. Die Münchner kommentieren dieses Lebensende wenige Stunden später im Krankenhaus Josephinum so. Unser Pater Meier ist niemals umgefallen, nicht einmal im Sterben. Kurz nach Kriegsende hatte er, ebenso trocken wie unsentimental gemeint, ein einbeiniger Jesuit lebt, wenn es der Wille Gottes ist, länger als eine 1000-jährige gottlose Diktatur. So der Bericht von Pater Ristra. Die Heimholung von Pullach geriet zum Triumphzug durch München der bereits in Thalkirchen begann. Tausende Beter auf dem Weg bildeten den Grundstein für die fast 40 Jahre später erfolgte Seligsprechung. Pater Robert Meyer, ein Zeuge der Wahrheit. Anders als sein Mitbruder Alfred Delp, wegen seiner angeblichen Zugehörigkeit zu den Attentätern des 20. Juli um Klaus Graf von Stauffenberg am 2. Februar 1945 hingerichtet, war Pater Meyer kein großer Intellektueller. Aber er war ein leidenschaftlicher Seelsorger, Organisator und wortgewaltiger Prediger, wahrheitsgetrieben und kompromisslos. Er drechselte der christlichen Wahrheit nicht ihre Ecken und Kanten weg, so sein Biograf, unser Mitbruder Roman Bleistein, und erhob sich nicht in metaphysische Feingeistigkeit, die am Ende gefahrlos ist und zahnlos. Er hatte eine Wahrheit des Glaubens, sie war nicht die seine, und dies sagte er nämlich gerade heraus, unerschrocken. Es war die Wahrheit Jesu Christi. Pater Meyer nahm sich nie ein Blatt vor den Mund. Es muss halt eine gewisse Form haben, hielt ihm der Gerichtsvorsitzende einmal entgegen, als er gegen ein drohendes Predigtverbot protestierte. Grob, erwiderte Meyer, ist mir viel lieber, wenn es ehrlich ist. Sein erster Verteidiger, Dr. Josef Warmuth, charakterisierte sein Wesen so: Er kann nicht mit Platzpatronen schießen, wo Bomben geworfen werden. In München kann man heilig werden. Das waren die Begrüßungsworte des Erzbischofs Friedrich Kardinal Wetter zu Beginn des Festgottesdienstes im Olympiastadion für Papst Johannes Paul II. Heiliger Vater, in München kann man heilig werden. Gemeint war hier nicht die Bierseligkeit des Oktoberfestes. Zufall oder nicht, Rupert Meyer, der waschechte Schwabe, war und ist bis heute der populärste Priester Bayerns. Im Ranking der passanten stärksten Straßen Deutschlands nimmt die Verbindung zwischen dem Marienplatz und dem Karlsplatz Stachus wohl den zweiten Platz ein. In Spitzenzeiten strömen über 15.000 Menschen vom Hauptbahnhof in Richtung Rathaus. Vorbei an der Bürgersaalkirche, in deren Unterkirche sich das Grab von Pater Rupert Meyer befindet. Eine der meistbesuchten Wallfahrtsstätten Deutschlands. Tausende beten dort täglich, zünden Kerzen an, deponieren ihre Gebetsanliegen. Ich weiß nicht, wie viele Passanten der Neuhauser und Kaufingerstraße den Namen Rupert Meyer kennen. Aber ich weiß, dass es eine Sehnsucht nach solchen Menschen gibt wie Pater Rupert Meyer. Die, die ihn verehren, hoffen auf eine Heiligsprechung des Seligen. Sie warten vor allem auf eines, das dafür nötig ist, ein Wunder. Doch für die Münchner ist er längst ein Heiliger, ihr Heiliger. Was waren wohl die Merkmale, die den seligen Pater Rupert Meyer auszeichneten? Das sind nun mal die heroischen Tugenden, die maßgeblich zur Seligsprechung nötig sind. Glaube, Hoffnung, Gottes- und Nächstenliebe, Klugheit, Gerechtigkeit, Mut, Ordnung und Maß, für ihn in Ordensmann Armut, Keuschheit, Gehorsam und Demut. Und auch das Wunder, das dazu beigetragen hat. Hören wir so ihn nochmals, den seligen Pater Rupert Meyer, in seinen Gedanken über die Feindesliebe. Es haben mir manchmal Menschen gesagt, das hätte ich nie für möglich gehalten, dass die Feindesliebe so schwer sein kann. Ja, Feindesliebe ist sehr schwer. Das kostet den Menschen etwas. Wem einmal ein schweres Unrecht zugefügt wurde, der weiß, was da im Herzen eines Menschen vor sich geht. Da kommt es einem gerade vor, als krampfe einem sich das Herz zusammen, um einem eine übermenschliche Kraft zu geben, den anzufallen, der einem so wehgetan hat. Das ist so das echt menschliche Tun und Fühlen und Denken. Das ist die reinste Leidenschaft. Aber bedenken wir, was dabei herauskommt, herauskäme, wenn der Mensch diesem leidenschaftlichen Beginnen nachginge, wenn er das tun würde, wozu ihn die Leidenschaft antreibt. Es gibt manche Menschen, die sagen, ach was, das ist eine Schwäche, für den Feind zu beten. Für den Feind auch nur eine Hand zu rühren, ist für einen Menschen von Ehre unmöglich. Ja, den Feind lieben, ist es dann so, dass man auf jedes Rechtsmittel verzichten muss, dass man zu allem Ja und Amen zu sagen hätte? Beileibe nicht. Selbstverständlich darf man jedes erlaubte Mittel benutzen, um zu seinem Recht zu kommen, um Genugtuung zu bekommen, um einen zu veranlassen, dass er seine Verleumdung, seine Eheabschneidung zurücknimmt. Aber das soll geschehen, nicht mit Hass und tödlicher Feindschaft im Herzen. Dann ist ja alles gut. Freilich, das ist wahr. Wenn sich ein Streit entwickelt zwischen zwei Menschen, dann muss man sich ehrlich vor Gott fragen, wer hat den Streit begonnen? Und wenn ich vor Gott sagen kann, ich habe nicht angefangen, die ganze Reihe von Streitigkeiten und Zänkereien hat ihren Anfang von anderen. Wenn ich das ehrlich vor Gott sagen kann, ja, dann habe ich nicht die Ursache, die Veranlassung, den ersten Schritt zum Frieden zu tun. Aber wenn wir das Leben nehmen, wie es ist, in der Regel haben beide eine gewisse Schuld. Wer die größere oder kleinere hat, das lässt sich oft schwer, manchmal überhaupt nicht bestimmen. Und darum, sich nicht so lange besinnen, den ersten Schritt zu tun, um sich auszusöhnen mit dem Feinde und nie denken, das ist eine Schwäche. Du kannst dich hernach nicht mehr sehen lassen. Dadurch beraubst du dich deiner Ehre. Nur das nicht denken. Leichter ist es, seiner Leidenschaft den Lauf zu lassen und rasch rachsüchtige, rachgierige Gedanken im Herzen zu pflegen, als großherzig das eine Widerstreben zu überwinden und großzügig die Hand zum Frieden zu bieten. Wenn es sich um eine ernste, schwere Feindschaft handelt, dann natürlich kommt an uns Christen die Notwendigkeit heran, diese schwere Feindschaft, ja diesen tödlichen Hass aufzugeben. Und was soll dich dazu bestimmen? Die Rücksicht auf uns? Ja, die Rücksicht auf uns. Es ist ja unmöglich, ohne diese Gesinnung noch ein heiliges Sakrament zu empfangen. Wenn du deine Gabe an den Altar bringst und dich daran erinnerst, dass ein anderer etwas gegen dich habe, so lass die Gabe und gehe zu deinem Bruder und versöhne dich und dann komm und opfere deine Gabe. Und dann vergessen wir doch nicht, dass der Mensch, der hasst, sich selber am meisten schädigt. Denn von dem Augenblick an ist es aus und vorbei mit der Herzensruhe und mit dem Herzensfrieden. Das kann man einem Menschen ansehen, wenn er längere Zeit hindurch den Hass in seinem Herzen nährt. Wie er sogar körperlich abnimmt, wie er sich ganz aufreibt im Hass gegen seinen Feind. Der Hasser fügt sich selber das größte Leid zu. Anders der großherzige Mensch, der echt den Frieden wünscht und sucht. Von dem Augenblick an hat er den Frieden wieder in seinem Herzen. Und dann kann uns der liebe Gott nicht verzeihen, wenn wir nicht verzeihen wollen. Wir beten ja am Vater unser förmlich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also, so soll uns der liebe Gott verzeihen, wie wir denen verzeihen, die uns etwas schuldig sind. Wenn wir für den Frieden arbeiten, unter den Ehegatten, in der Familie, außerhalb der Familie, wenn wir wirklich Boten des Friedens werden, auch wenn das und dann und wann uns ein Opfer kostet, dann dürfen wir hoffen, dass auch uns einmal wie dem heiligen Stephanus der Himmel offen steht. Ein paar Gedanken, ja Impulse zur Heiligsprechung, Pater Rupert Mayers. Pater Rupert Mayer war ein überzeugender und mutiger Prediger. Wenn keiner den Mut hat zu reden, ich muss es tun. Gott ist mit uns. So beschreibt er selbst seine Haltung. Wenn Sie etwas drückt, kommen Sie zu mir. Pater Mayer hatte immer ein offenes Ohr und ein gütiges Herz für die Menschen in ihren Nöten. Der liebe Gott hat es mit mir sehr gut gemeint, denn er hat mir eine wunderschöne Jugend gegeben, sagte Pater Rupert Mayer an seinem 40. Priesterjubiläum 1939. Dank der Gebete ruht also ein besonderer Segen auf dem Ganzen. Aus dem Gebet gewann Pater Rupert Mayer den inneren Frieden in der Freiheit und im Gefängnis. Das Lebensziel des Menschen ist, Gott zu dienen und so das Heil seiner unsterblichen Seele sicherzustellen, schrieb Pater Mayer auf einen Fragebogen im Gefängnis Landsberg.
Sie hören Radio Horeb mit Spiritualität, heute aus dem Studio in München. Pater Rupert Mayer ist diese heutige Sendung gewidmet am Gedenktag des Seligen an diesem 3. November. Dazu ist unser Studiogast heute Vizepostulator im Heiligsprechungsverfahren. Er ist gleichzeitig der Präses der Männerkongregation an der Münchner Bürgersaalkirche. Pater Peter Linster hat uns über das Leben und Wirken des seligen Pater Rupert Mayer berichtet. Wir haben schon gehört, eine Voraussetzung für das Seligsprechungsverfahren war es, dass der Verstorbene von den Gläubigen verehrt wird. Diese Verehrung war wirklich schon mit dem Tod eigentlich eingetreten. Die Menschen pilgerten zum Grab, sowohl in Pullach als auch dann in der Bürgersaalkirche, wohin er überführt worden ist. Pater Linster, woran kann man denn heute sehen, wie Pater Rupert Mayer von den Menschen verehrt wird, vielleicht in München, aber auch anderswo?
Wie gesagt, nicht nur in München, darüber hinaus sehe ich aus der Post und den vielen Anrufen aus ganz Deutschland, sogar aus USA oder aus Indien von Mitbrüdern, dass man nicht nur um Pater Rupert Mayer weiß, sondern ihn verehrt, ihn bittet, dass er für uns eintrete beim Herrn. Immer wieder werde ich gebeten, Reliquien zu besorgen für Altarweihen. Diese Reliquien bekomme ich durch Pater Paolo Molinari, den Generalpostulator der Gesellschaft Jesu für Selig- und Heiligsprechungen aus Rom.
Pater Linster, die Männerkongregation betreut heute jetzt also das Grab in der Unterkirche der Bürgersaalkirche mitten in der Münchner Fußgängerzone. Sie sind der Präses seit 2005 dieser Männerkongregation. Damit sind Sie ja auch einer der Nachfolger von Pater Rupert Mayer. Was bedeutet das für Sie, dass Sie da gewissermaßen irgendwo in seine Fußstapfen treten dürfen?
Die Männerkongregation ist sehr stolz und dankbar, dass sich in ihrer Kirche das Grab des Seligen befindet. Und in den Reihen der Sodalen ist wirklich eine intensive Verehrung für Pater Mayer nicht nur zu verspüren, sondern greifbar. Sie sprechen gerne über ihn, nehmen ihn als ihr Vorbild. Für mich heißt es in den Konventsmessen und in den Vorträgen, auch in den Exerzitien, ihnen immer wieder nicht nur die Botschaft Jesu, auch Gedanken, Ideen, die Pater Rupert Mayer in seinem Leben verwirklichte, neu darzulegen, sie dafür zu begeistern, dass sie diesem Vorbild der Klarheit und Entschiedenheit, wie es Pater Rupert Mayer vorgelebt hat, folgen. Denn das ist das, was wir heute mehr denn je brauchen. Ein gerades Rückgrat. Menschen, die nicht umfallen, sich vom Winde hin und her bewegen lassen, sondern die eine klare, eindeutige Meinung für den Glauben haben.
Pater Linster, vielleicht haben jetzt heute in dieser Sendung auch Menschen zugehört, die sich interessieren für dieses Wirken, für das Leben von Pater Rupert Mayer. Was können Sie denen empfehlen, die da sich noch ein bisschen vertiefen möchten? Wo kann man mehr über Pater Rupert Mayer erfahren?
Mehr erfahren über Pater Rupert Mayer ist natürlich bei mir selbst. Sei es anzurufen, auch die E-Mail-Adresse wird bekannt gegeben und meine Anschrift. Literatur, da hat sich Frau Dr. Rita Haupt, die Archivarin der deutschen Provinz der Jesuiten, sehr intensiv eingearbeitet und auch einige Bücher geschrieben. Auch Pater Richard Müller, ein Mitbruder im Bergmannskolleg, hat ebenfalls in seinen Medien über Pater Rupert Mayer entsprechend gearbeitet.
Damit sind wir bald am Ende unserer Sendezeit hier in Spiritualität über Pater Rupert Mayer. Den Seligen wollen wir am Ende dieser Sendung nochmal um seine Fürsprache in unseren Anliegen anrufen. Wir tun das, Pater Linster, mit dem Gebet, das Pater Rupert Mayer besonders gern gebetet hat. Und Sie verbinden das, glaube ich, nochmal mit Gedanken von Pater Rupert Mayer.
Ein sehr schöner Spruch von Pater Mayer ist der: Der Herr wird uns geben, was wir für unser Herz brauchen. Gott, ich brauche manches, ich brauche viel. Vielleicht brauche ich zu viel. Was bräuchte ich nicht? Was brauche ich notwendig? Wo finde ich das, was ich unbedingt brauche? Gott, du hast in uns hineingelegt das, was wir Herz nennen. Und dieses Herz möchte leben, ewig leben. Es sehnt sich nach Liebe, die stark ist wie der Tod. Es sucht eine Freude, die niemand mehr nehmen kann. Es dürstet nach Glück, das unzerstörbar ist. Du, Gott, gibst unserem Herzen das, was es braucht. Das Eigentliche, Unvergängliche, dich. Und mit dir gibst du alles, Leben und Liebe, Freude und Glück.
Herr, wie du willst, soll mir geschehen, und wie du willst, so will ich gehen. Hilf, deinen Willen nur verstehen.
Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit.
Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein Eigen bin.
Herr, weil du es willst, drum ist es gut, und weil du es willst, drum hab ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht.
Amen. Das war die Sendung Spiritualität heute bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Anlässlich des Gedenktags von Pater Rupert Mayer haben wir über das Leben und das Glaubenszeugnis des Seligen gesprochen. Pater Peter Linster von den Jesuiten in München war dazu unser Studiogast. Pater Linster, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in dieses vielfältige Wirken des Seligen und dass Sie uns in die Spiritualität von Pater Rupert Mayer ein bisschen eingeführt haben. Ihnen für Ihre Arbeit in der Bürgersaalkirche, für Ihre Arbeit auch als Vizepostulator, Gottes Segen, alles Gute. Wenn Sie diese Sendung nochmal hören wollen, beim CD-Dienst können Sie einen Mitschnitt dieser Sendung erhalten, aber auch übers Internet können Sie diese Sendung nochmal nachhören. Gehen Sie dazu auf unsere Homepage www.horeb.org. Über den Link Podcast finden Sie auch die Sendereihe Spiritualität. Und bevor uns gleich Pater Peter Linster noch den Segen erteilen wird, dürfen wir uns hier aus dem Studio in München verabschieden. Am Mikrofon war für Sie Ulrich Schwab. Danke, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute.
So darf ich Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen zu Hause, Gottes Segen erflehen. Auf die Fürsprache des seligen Pater Rupert Mayer. Bewahre uns, der allmächtige Gott, vor Unheil und allen möglichen Gefahren. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Bleiben Sie im Frieden und in der Freude des Herrn.